ARD.
К сожалению, от европейцев мы видим ориентированность на продолжение войны.
Leider sehen wir bei den Europäern eine Tendenz, den Krieg fortzusetzen. Das ist die russische Sichtweise, wie sie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow heute noch einmal formuliert hat. Anlass ist ein internationales Ukraine-Treffen in Paris. Heute unser erstes Podcast-Thema.
Außerdem, die deutschen Behörden mahnen Osteuropa-Forscher zur Vorsicht bei Auslandsreisen.
Russland und Belarus werden von der Gedenkfeier zum Ende des Zweiten Weltkriegs im Bundestag ausgeschlossen.
Ein Artikel der New York Times zu möglichen Plänen Israels, iranische Atomanlagen anzugreifen, sorgt für Wirbel.
Und eine palästinensische Fotografin gewinnt den World Press Photo Award 2025.
Hallo, ich bin Petra Mittermeier.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Heute schauen wir zunächst nach Paris, wo ein weiterer Versuch von Krisendiplomatie im Ukraine-Krieg stattfindet. Ja, wer ist denn an den Gesprächen beteiligt?
Ja, von US-amerikanischer Seite sind Außenminister Marco Rubio und der Sondergesandte von Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, zu den Gesprächen nach Paris gekommen. Dort treffen sie den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Außenminister Jean-Noël Barrot. Außerdem sind der außen- und sicherheitspolitische Berater der Bundesregierung, Jens Blüthner, sowie sein britischer Kollege Jonathan Powell und eine Delegation aus der Ukraine in Paris.
Und kann man schon sagen, was bei den Gesprächen herausgekommen ist?
Stand jetzt 15 Uhr, nein. Es ist noch nichts nach draußen gedrungen. Insgesamt ist es ja auch so, dass es sehr viele unterschiedliche Treffen heute in Paris gibt. Also nicht eine große Runde. Einige Gespräche mit und ohne die Ukraine haben auch schon stattgefunden. Dann war ein offizielles Mittagessen von Präsident Macron, US-Außenminister Rubio und dem US-Sondergesandten Witkoff geplant. Und jetzt am Nachmittag soll gerade der Chef der ukrainischen Präsidialverwaltung Andriy Yermak mit den beiden Außenministern aus Frankreich und den USA, Barrot und Rubio, sprechen. Friederike Hofmann, ARD-Korrespondentin in Paris, hat zu den Erwartungen an diese ganzen Treffen Folgendes gesagt.
Die französische Seite sagt, dass es wirklich darum geht, eine Bilanz zu den bisherigen Friedensverhandlungen zu ziehen. Das Ganze bewege sich auch im Rahmen dieser Initiative, die von Frankreich und Großbritannien ausgeht, einen möglichen Waffenstillstand mit Truppen abzusichern. Von der ukrainischen Seite hört man dagegen, dass heute schon darüber gesprochen wird, wie ein kompletter Waffenstillstand aussehen könnte und es sei auch um Sicherheitsgarantien gegangen. Für die europäische Seite ist heute sicherlich eine sehr gute Nachricht, dass sie wieder mit am Tisch sitzt.
Ja, Petra, und was hält denn Russland von den Gesprächen?
Ja, Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat relativ nüchtern erstmal festgestellt, dass die USA über den Stand der Verhandlungen über eine Friedenslösung informieren wollen. Zuletzt war der US-Sondergesandte Witkoff ja zu Gesprächen mit Präsident Putin in St. Petersburg. Aber Peskow hat dann auch sofort Vorwürfe in Richtung Europa losgelassen. Anders als Russland setzen die Europäer seiner Meinung nach auf eine Fortsetzung des Krieges. Dieses Zitat hatten wir auch schon am Anfang des Podcasts gehört. Dabei hatte die Ukraine bereits vor Wochen dem US-Vorschlag einer umfassenden Waffenruhe bedingungslos zugestimmt. Es war ja dann Russlands Präsident Putin, der darauf nicht eingegangen ist.
Wir bleiben in Moskau, wechseln aber die Thematik. Es geht jetzt um den Umgang Russlands mit Wissenschaftlern aus anderen Ländern, konkret um Osteuropa-Forscher.
Ja, das Auswärtige Amt hat die russische Regierung aufgefordert, die Kriminalisierung wissenschaftlicher Arbeit einzustellen. Hintergrund ist, dass zwei deutsche Wissenschaftsorganisationen als unerwünscht bzw. als extremistisch eingestuft wurden von Moskau. Thorsten Mandalka aus der Redaktion RBB 24 Recherche hat dazu die Hintergründe.
In Moskau als extremistisch eingestuft zu werden, das ist für Osteuropa-Forscher eine ernste Angelegenheit. Genau das ist der traditionsreichen Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde passiert, einem Netzwerk von rund 1000 Wissenschaftlern. Generalsekretärin Gabriele Freitag hat davon im letzten Sommer eher zufällig aus dem Internet erfahren. Eine offizielle Mitteilung gab es nicht. Seitdem hat es bereits zwei Hackerangriffe auf die DGO gegeben.
Wir gehen davon aus, dass es sich um Hackerangriffe aus dem Umfeld russischer Dienste handelt. Das wurde uns auch von Experten so bestätigt.
Das Auswärtige Amt hat die russische Seite inzwischen aufgefordert, die Kriminalisierung wissenschaftlicher Arbeit einzustellen. Deswegen wurde Ende März auch der russische Botschafter zu einem, Zitat, dringenden Gespräch ins Ministerium gebeten. Die Folgen der Extremismus-Einstufung sind für die Wissenschaftler und ihre Kooperationspartner immens. Es drohen Haftstrafen bis zu 12 Jahren.
Ich würde auf keinen Fall jetzt in Richtung Russland, Belarus, vielleicht aber auch Kasachstan, Georgien oder in andere Länder reisen, bei denen ich damit rechnen muss, dass beispielsweise Auslieferungsabkommen oder eben eine geheimdienstliche Zusammenarbeit mit Russland stattfindet. Das ist wirklich gefährlich,
sagt die Ukraine-Forscherin Susan Worschich. Sie arbeitet an der Viadrina-Universität in Frankfurt-Oder und ist Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Osteuropakunde. Auch die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, kurz DGAP, ist Mitte März in den Fokus russischer Behörden geraten. Sie wurde zwar nicht als extremistisch eingestuft, gilt aber als unerwünscht. Damit verbunden sind Geld- oder Haftstrafen bis zu 6 Jahren. Das alles, so DGAP-Direktor Thomas Kleine-Brockhoff, richtet sich vor allem nach innen und gegen die russischen Kooperationspartner.
Wir sind noch nicht gänzlich in einer völlig geschlossenen Gesellschaft, aber die Korridore werden doch sehr eng und sind schon sehr eng und sind für russische Staatsbürger noch viel enger.
Die Vorgehensweise Moskaus gegen die Wissenschaft erinnert an eine dunkle russische Zeit, meint der Osteuropa-Historiker Jan-Klaas Behrens.
Das ist im Prinzip eine Situation wie in den 30er Jahren unter Stalin oder so. Wir haben sowas 50, 60 Jahre nicht gehabt in der Osteuropa-Forschung, was wir jetzt haben. Und das muss man sich schon auch noch mal vor Augen führen.
Für deutliche Aussagen wie diese erhielt Behrens, auch er lehrt an der Viadrina in Frankfurt-Oder, Ende vergangenen Jahres eine briefliche Morddrohung. Die Urheber sind bis heute nicht ermittelt.
Und in den Recherchen wurden auch Fälle bekannt von Wissenschaftlern, die bei der Einreise in die USA festgehalten wurden. Befürchtet wird da ein geheimdienstlicher Informationsaustausch der US-Amerikaner mit Russland.
Und jetzt springen wir fast 80 Jahre zurück. Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg durch die Kapitulation der Wehrmacht. In Erinnerung ist das Gedenken am 8. Mai 1985, als der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker vom Tag der Befreiung gesprochen hat. Und auch in diesem Jahr, also genau 80 Jahre nach Kriegsende, wird der Bundestag am 8. Mai an die Befreiung Deutschlands von der NS-Diktatur erinnern. Eine Entscheidung zur Gästeliste ist heute schon gefallen, ne?
Ja, der Bundestag hat die Botschafter von Russland und von Belarus von der zentralen Gedenkfeier ausgeschlossen. Die Parlamentsverwaltung hatte vorher eine entsprechende Empfehlung vom Auswärtigen Amt bekommen. Darin ist von der Befürchtung die Rede, dass Russland die Gedenkveranstaltung instrumentalisieren könnte, also sie missbrauchen könnte für eine Verbindung zum Ukraine-Krieg. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts hat aber auch betont, dass niemand Zweifel an der wichtigen Rolle der Sowjetunion und der Roten Armee bei der Befreiung Deutschlands 1945 hat.
Ja, dann schauen wir jetzt in den Nahen Osten. Dort sorgt gerade ein Bericht für Wirbel, in dem es um Pläne der israelischen Armee geht. Welche sind das denn genau?
Die New York Times hat berichtet, dass Israel im Mai jetzt iranische Atomanlagen angreifen will. Darüber hat der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu wohl auch bei seinem Besuch in Washington vor 1,5 Wochen mit US-Präsident Trump gesprochen. Mehr weiß unser Israel-Korrespondent Julio Segador.
Für Israel steht fest, Frieden im Nahen Osten kann es nur geben, wenn der Iran entscheidend geschwächt wird, wenn das Mullah-Regime als regionale Macht mit Einfluss auf Terrorgruppen und Milizen an Einfluss verliert. Und in der israelischen Regierung scheint man daher zu dem Schluss gekommen zu sein, dass ein Angriff auf den Iran, vor allem auf dessen Atomanlagen, die beste Garantie wäre, um den schiitischen Erzfeind in Schach zu halten. Wie ein Bericht in der New York Times nun offenlegt, soll Israel einen derartigen Angriff auf den Iran schon im Mai geplant haben. Bei seinem jüngsten Besuch in Washington soll Israels Premier Benjamin Netanyahu versucht haben, US-Präsident Donald Trump von der Offensive gegen den Iran zu überzeugen. Doch wie Trump nun in einem Radiointerview verriet, will er zunächst noch einmal der Diplomatie eine letzte Chance geben. Wenn wir das Problem ohne das lösen können, was die Israelis sagen oder vorschlagen, wäre das schön. Wir werden sehen, was passiert. Es wird so oder so eine Lösung geben. Klar ist, der Iran darf keine Atomwaffen besitzen. Das ist das Wichtigste. Netanyahu konnte Trump von einem gezielten gemeinsamen Militärschlag offensichtlich nicht überzeugen. Seine Meinung geändert hat Israels Premier aber nicht. Bei einem Truppenbesuch im Norden Gazas hält Netanyahu ein Papier in die Kameras. Das hier ist der Post des iranischen Tyrannen Ayatollah Khamenei, der heute veröffentlicht wurde. Darin erklärt er, warum Israel zerstört werden muss. Er tat dies während der Verhandlungen mit den Amerikanern. Wir kämpfen um unsere Existenz, wir kämpfen um unsere Zukunft. Vor allem Netanjahus rechtsextreme Koalitionspartner drängen darauf, den Iran zeitnah anzugreifen. Bei dem Vergeltungsschlag Ende Oktober konnte das israelische Militär iranische Raketenfabriken und wichtige Stellungen der Luftabwehr ausschalten. Seither herrscht das Gefühl vor, den Iran gerade jetzt entscheidend schwächen zu können. Doch klar ist auch, allein kann Israel nicht gegen den Iran militärisch vorgehen. Zu groß wäre die Gefahr, einen regionalen Krieg zu entfesseln, der auch in Israel möglicherweise zu großen Verlusten führen würde. Man braucht die USA, macht der ehemalige Generalstabschef Gadi Eisenkot deutlich. Ein Angriff im Iran ist nicht mit einem Angriff im Gazastreifen oder im Libanon zu vergleichen. Das ist eine enorme Operation mit regionalen und globalen Folgen, die mit einem unglaublichen Aufwand verbunden ist. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es die Amerikaner sind, die Weltmacht Nummer eins, die eine solche Operation anführen.
Ob Israel seine Angriffspläne auf den Iran tatsächlich umsetzen wird, ist fraglich. Experten sind der Meinung, dass jetzt durch die Veröffentlichung alle Überlegungen zu einem Militärschlag gegen den Iran wirkungslos geworden sind.
Und zum Schluss geht es noch um eine Auszeichnung, und zwar um den World Press Photo Award 2025. Die palästinensische Fotografin Samar Abu Lauf hat den Preis gewonnen.
Ja, für ein wirklich eindringliches Porträt, das Abu Lauf für die New York Times aufgenommen hat. Es zeigt einen palästinensischen Jungen mit amputierten Armen. Der 9-Jährige war bei einem israelischen Angriff nahe der Stadt Gaza schwer verletzt worden und lebt inzwischen in Katar. Das Foto gehört zu einer Serie der Fotografin. Sie porträtiert in Katar verletzte Palästinenser. World Press Photo hat zu der Auszeichnung gesagt, dass das Siegerfoto die Geschichte eines Jungen erzählt, aber auch die eines größeren Krieges, der Auswirkungen für Generationen haben wird.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war 15 Uhr. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio war Petra Mittermeier aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.